3, 2, 1.
Herzlich willkommen im Spielekeller 117 heute. Hier sind wir mit am Start. Schneller als gedacht werden wir heute einen Gast wieder sehen und hören. Wir zumindest. Aber vorher habe ich den lieben Chris natürlich noch mit am Start. Ja, wie geht es dir so nach einem Tag? Was hat sich so getan?
Du, es ist ja so viel passiert. Lang nicht mehr gesehen.
Ja, ist irgendwas, also in 24 Stunden sind es ja ungefähr, Pi mal Daumen. Ist bei dir viel passiert? Bei mir eigentlich überschaubar.
Ja, überschaubar.
Wirklich überschaubar. Ich habe gestern noch eine Runde gestreamt und Warcraft gespielt, habe ein paar Matches verloren. Leider am Ende. Am Anfang habe ich alles gewonnen. Kennt ihr das? Und es gibt die Regel, man geht nicht mit einer Niederlage ins Bett.
Oh.
Und nach dem dritten Game habe ich dann aufgegeben und war richtig mad.
Ja, du streamst jetzt heute auch wieder, ne? Du kommentierst, was hast du gesagt?
Ich kommentiere um 13 bis 17 Uhr ungefähr StarCraft 2 mit krassen koreanischen Spielern, also wirklich Global Elite. Richtig nice. Auf dem Asia-Server bin ich nachher und werde dann delay-frei und live die Spiele mitnehmen. Ja.
Also ich kläre das ganz kurz auf. Wir haben ja auch einen total bescheuerten Denkfehler gehabt, da wir in der letzten Folge nicht wussten, wann wir aufnehmen. Wir haben jetzt ja mit dem Flips seine Folge aufgenommen, haben ganz viel über Twitch gesprochen, wollten eigentlich über LARP reden, haben euch dann gebeten, uns Fragen zu schicken, wollten natürlich aber den zweiten Teil schnellstmöglich aufnehmen. Heute ist Mittwoch, der 15. Mai. Das heißt, wenn wir über heute reden, sind wir quasi eine Woche zurück, und zwar eine ganze Woche.
Ja.
Seht es uns nach. Und wir haben euch ja gebeten, uns Fragen zu schicken. Es ist aber jetzt auch erst 12 Uhr. Ihr hattet also ganze 12 Stunden Zeit, uns Fragen zu schicken. Und genauso viele Fragen haben wir auch bekommen, wie wir uns das vorstellen können. Wir sind sehr enttäuscht über eure Performance.
Ja, und damit herzlich willkommen, Flips. Schön, dass du wieder zurück bist.
Ja, moin, moin. Ich freue mich, euch so bald schon wieder zu hören.
Ist denn bei dir etwas Weltbewegendes passiert in den letzten 24 Stunden?
Ihr macht euch gar keine Vorstellung, wie wild mein gestriger Abend war. Ich habe Hades 2 gespielt, was jetzt schon eine sehr große Empfehlung ist im Early Access. Und dann habe ich ein Bett zersägt. Mein Tag habe ich gestern damit zusammengebracht für ein LARP, das in 2 Wochen stattfindet. Ein sehr altes, in 4. Generation existierendes Steckbett so weit zu zersägen, dass es gut in meinen VW Touran reinpasst, damit wir das mitnehmen können auf Veranstaltungen und da sehr dekadent drauf rumfläzen können.
Okay, ich habe Fragen. können wir mal kurz einen Pin in das Bett setzen? Da würde ich gerne drauf zurückkommen.
Das wird später noch relevant.
Wir haben jetzt aber ja tatsächlich relativ viel mit dir noch über deine Zeit bei Twitch gesprochen, weil es einfach so ein gutes Gespräch war und die Insights einfach auch echt gut waren. Wir hatten dich ja ursprünglich mal, oder du wurdest uns ja ursprünglich vorgeschlagen, vor allem auch, weil du dich ja mit diesem ganzen LARP-Thema auseinandersetzt. Und ich würde gerne einmal noch verstehen, damit wir diese Brücke schlagen zwischen den Folgen. Du bist ja dann bei Twitch quasi weggegangen, um etwas Neues zu tun. Das wäre auch eigentlich der Bogen gewesen, den wir zur FedCon und den anderen Events gesponnen hätten wir es in dieser Folge aufgenommen. Kannst du uns ganz kurz abholen, was dich dazu bewegt hat, dann nochmal den Job zu wechseln und warum du eigentlich jetzt das machst, was du machst?
Ja, auf jeden Fall. Also für die von euch, die vielleicht zum allerersten Mal vom Thema LARP hören, LARP ist die Abkürzung für Live Action Roleplay und bezieht sich im Grunde genommen auf eine Form von Impro-Theater im weitesten Sinne, was aber weit darüber hinausgeht, was man so traditionell unter Impro-Theater versteht. Da geht's also um, meistens reist man in irgendeiner Location, entweder findet sowas auf dem Feld statt, wo man dann zeltet, oder in irgendwelchen Pfadfinder-Anlagen beispielsweise, ist in Deutschland recht häufig, oder auch auf Burgen oder in noch anderen wilderen Locations, wenn man jetzt Endzeit-Cons oder so Fallout-Style oder auch Star Wars besucht, dann findet das in ja, den wildesten Locations statt, die irgendwie für eine Veranstaltung freigegeben sind. Und dieses Hobby habe ich tatsächlich angefangen aus dem Pen-and-Paper-Roleplaying heraus. Also erst hatte ich sehr viele Jahre lang das Schwarze Auge, DSA, so das profilierteste deutsche Rollenspielsystem gespielt. Und da hatte unser Game Master immer regelmäßig so Pausen, wo er an irgendwelchen Wochenenden nicht spielen konnte. Und dann kam er wieder nach Hause und hat uns von seinen wilden LARP-Abenteuern erzählt, was mich immer mega inspiriert hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt will ich aber auch. Und dieses so, jetzt habe ich aber leider bekommen, kurz bevor ich nach London gezogen bin für Twitch. Und dann war ich halt erstmal wieder raus. In der UK gibt es zwar auch eine LARP-Szene, aber die funktioniert fundamental anders als die deutsche. Die ist sehr gamistisch und da geht es noch viel um Punkte zählen und seinen Schaden rufen, den man macht, wenn man jemanden mit einem Schwert haut. Also dieses Schwert macht jetzt 12 heiligen Schaden, beispielsweise, passiert da öfter noch. Und genau, als ich dann aber wiedergekommen bin, war quasi tatsächlich eine Woche nach meinem Umzug für Twitch nach Berlin, war die erste Con, auf die ich gehen konnte. Das erste LARP-Event. Und das habe ich dann auch direkt gemacht. Also noch unausgepackte Umzugskisten zu Hause habend, meinen Kram gepackt und zelten gegangen quasi. Und habe da halt die Woche meines Lebens gehabt, nachdem ich dann da zu dem Zeitpunkt ungefähr 4 Jahre lang, ohne so richtig wirklich Urlaub gemacht zu haben, in Jobs gearbeitet habe, wo ich eigentlich kommunikativ immer erreichbar sein musste und 24/7 das Handy anhatte und das war auch immer irgendwie was, habe ich halt eine Woche lang mein Handy richtig ausgemacht und war einfach weg von der Bildschirmfläche und kam dann nach diesem Event, nachdem ich super viel erlebt habe und neue Leute kennengelernt habe, wieder und habe so gemerkt, wie mein ganzer Hirnnebel, der Brain Fog, sich so gelüftet hatte. Also das war so ein krasses digitales Detox, dass ich danach gesagt habe, okay, dieses Ding wird mich jetzt die nächsten 10 Jahre mindestens beschäftigen, weil mich das so fasziniert hat, dieses Ausklinken, was da passiert ist.
Also ich muss gerade überlegen, wie ich meine Fragen allein schon strukturiere und ich bin ja bestimmt, dass Dennis auch noch welche hat, aber also ich kenne das von Freunden, die erzählen mir jetzt, dass sie zum Beispiel Airsoft machen. Ne? Also auch irgendwie Grüße gehen raus, ich glaube, der Mo macht das, der Tim Ashton macht das. Sind noch in derselben Gruppe, damals in Berlin. Wo du ja dann, jetzt, ich würde ja sagen, auch NPCs hast, aber es sind ja technisch keine NPCs, weil es sind ja quasi, die spielen halt nicht mit, aber es sind ja schon irgendwie Leute, die dann auch da sind. Nennt man die dann auch NPC? Nur ja, also ganz genau. Kurz zwischendrin, super. Auf jeden Fall, du hast ja NPCs, du hast ja richtige Storylines. Dann haben mir jetzt Freunde erzählt, dass sie machen das, also auch so Endzeit tatsächlich. Und die machen das in einem Bunker. Also die mieten sich halt einfach echt einen Bunker. Da habe ich mir gedacht, so, okay, das ist dann schon wild. Und ich habe halt Bekannte auch, die machen das im, ja, es hat also dieses typische, was du von außen wahrscheinlich so als Mittelalter betrachten würdest. Ne? Also, aber das ist ja schon echt tief. Also das ist ja wirklich, du spielst ja den Charakter, deswegen auch Live-Action-Roleplay. Ist das dann, also fällt dann alles, was quasi, ja, du hast Impro-Theater gesagt. Also ich würde jetzt sagen Schauspiel-Theater, wenn man das jetzt so halt versucht mal als Mechanismus zu nehmen, fällt dann alles, wo du wirklich einen anderen Charakter spielst, dann in dem Moment quasi unter LARP? Oder wie grenzt man das eigentlich ab zum Cosplay? Weil ich renne ja nur in einer Star Trek-Uniform rum. Ich bin dann schon in Character. Also wir sind halt schon, gut, wir boxen jetzt keine Leute um, obwohl wir das böse Imperium sind, aber wir sind ja schon halbwegs in Rolle. Aber wie trennscharf ist das? Gibt's da Trennschärfe?
Ja, ich glaube, der fundamentale Unterschied zwischen Cosplay und LARP ist, dass du beim Cosplay nicht unbedingt eine Immersion anstrebst. Also du kannst dich zwar selber in deine Rolle immersieren und sagen, ich versuche jetzt diesen Charakter so getreu wie möglich darzustellen und interagiere mit den Leuten so, wie ich glaube, dass er sich verhalten würde. Aber du bist natürlich trotzdem auf einer, also selber nicht in einer Immersionsebene drin, weil du bewegst dich halt über eine Zone, die halt eine Convention ist oder eine Cosplay-Veranstaltung. Das Ziel beim LARP ist es eigentlich, eine 360-Grad-Immersion zu erzeugen, so gut es geht. Also wo du nicht nur selber versuchst, deine Rolle zu verkörpern, sondern du auch von anderen Leuten in Rolle empfangen wirst und du dein Lager so einrichtest, dass du in jede Richtung guckst idealerweise und du da nichts siehst, was da nicht reinpasst in das Setting. Bei den Endzeit-Cons oder auch bei, also es gibt auch viele Cons, die einfach in der Jetztzeit spielen, gerade so im Cthulhu- und Horror-Genre ist Jetztzeit relativ häufig. Da hast du es am einfachsten, weil da stellst du deine Immersion einfach nur her, indem du sagst, ich trete jetzt in diese Narrative rein, aber die Umgebung passt ja schon. Beim Mittelalter oder wie wir unsere Mischung gerne nennen, das Fentelalter, wo da ein bisschen Fantasy mit reinspielt, da steckt natürlich dann eine Menge Arbeit dahinter, dass du mit der, also die Sachen der modernen Technik so weit nutzt, dass dir das Leben so leicht wie möglich ist. Sprich also, du fährst natürlich mit dem Auto aufs Gelände, um dein Zelt dahin zu bringen. Und du wirst auch unterwegs mal auf dein Handy schauen, wenn es denn nötig ist. Und du hast wahrscheinlich eine Taschenlampe dabei, damit du nachts nicht aufs Maul fällst, wenn du von A nach B möchtest. Aber trotzdem müssen wir dann halt darauf achten, dass in unseren Lagern beispielsweise keine Plastikflaschen rumstehen. Dass die Immersion halt bestmöglich gewährleistet bleibt. Und ich glaube, da ist so am ehesten die Trennlinie für Cosplay. Genau.
Wie, also jetzt gehen wir schon ein bisschen ins Detail rein, wobei ich gleich nochmal kurz zurückgehen möchte. Wie zieht ihr denn die Grenzen? Also die Plastikflasche ist nicht in Ordnung, aber das Handy zwischendrin rauszuholen, ist dann in Ordnung? Also das geht jetzt zwar schon sehr tief rein, aber das würde mich schon mal interessieren.
Ja, nee, also aufs Handy gucken nur im eigenen Zelt am besten. Oder halt so, dass es niemand anders sieht, wenn man irgendwas machen muss. Ich persönlich bin auf den größeren Events meistens in einer, wir nennen das Spielmacher-Funktion. Da ist man zwar selber noch Spieler, aber man hat sich auch als Ziel gesetzt, Teile der Handlung mitzutragen und dann andere Leute weiter zu kommunizieren. Und die Leute, die bestimmten Spaß an bestimmten Formen von so einer Con oder von einer Story haben, die so ein bisschen in die Richtung zu drücken, dass die das finden, woran die Spaß haben. Das heißt, da werde ich meistens auch das Handy in der Tasche haben, dass wenn irgendeine Anweisung von der Regie kommt oder von der Orga und die irgendwie sagen, hey, dieses Ritual geht jetzt gerade los, wenn ihr noch Magiespieler habt, die da sein sollten, mobilisiert die jetzt, dann bekomme ich da so meine Updates quasi drüber. Aber wir versuchen eigentlich schon relativ, also so maximal, wie es geht, darauf zu achten, dass die Umgebung immersiv gestaltet ist. Und wir tarnen eben auch Sachen ab, die nicht so schön aussehen. Also Wassercontainer beispielsweise werden halt abgehangen mit Kram. Obwohl da jeder weiß, da ist ein Plastikcontainer drunter.
Ich versuche jetzt mal eine Brücke zu bauen zu deinem Job, aber jawohl, auch wirklich als rein aus Interesse. Weißt du, du sprichst jetzt davon so, als wäre das Normalste auf der Welt, ne? Und du hast gerade erzählt, oh, wir haben halt so ein Bett zersägt. Und ne, du sprichst von Zelten. Das sind ja nicht deine typischen Decathlon, ich hole mir so ein Zwei-Mann-Zelt, sondern es ist ja schon, für die Immersion ist es ja auch schon möglichst originalgetreu.
Genau.
In welchem Universum auch immer. Wie sieht denn so eine Eintrittsbarriere aus? Also, ist vielleicht eine doofe Frage, ne, aber how to lab? Also, wer kann denn dann damit anfangen? Weil das klingt ja schon nach Aufwand.
Ja, ist es auch auf jeden Fall. Und das ist auch ein Hobby, das gut Geld fressen kann, wenn man es zulässt. Letztlich ist die Eintrittsbarriere, ich glaube fast, dass sie tatsächlich über die Jahre gleich geblieben ist, aber sich verändert hat. In den frühen Jahren von LARP war die Eintrittsbarriere relativ niedrig, weil es im Grunde genommen keine Standards gab. Es gab wenig Erwartungshaltung daran, wie gut das eigene Kostüm sein muss, wie gut die Zelte sein müssen. Es wurde quasi immer dann auch vor Ort ein bisschen noch dran gewerkelt, damit es dann noch irgendwie passen kann. Aber wenn man in Piratenhemd und Leinenhose und mit einem Säbel in der Hand, also einem Schaumstoffsäbel idealerweise, auf so ein Event gekommen ist, dann konnte man da mitspielen. Dann ist das kein Problem. Das kann man auch heute noch machen, aber die Erwartungshaltung ist definitiv gestiegen. Gerade in Deutschland, das ist eigentlich das Vorreiterland, was LARP angeht, zusammen mit den Nordic Countries in Europa. Die sind auch am weitesten, was die Kultur da angeht. Aber da ist der Standard schon ein bisschen höher geworden, wie schön Sachen sein sollen und dass man vielleicht nicht mehr das Polyester-Samt anhat, was einen auch sofort in Flammen setzt, sollte man mal zu nah an Lagerfeuer kommen. Aber dafür sind eben auch mit den Jahren jetzt Unternehmen an den Markt gekommen, die LARP einstiegsleichter gemacht haben, indem sie eben hochqualitative Kostüme oder Lagerdekoration oder auch LARP-Zelte kaufbar gemacht haben. Das war früher nicht nur eine Frage des Preises, sondern auch schlicht des, wer stellt das überhaupt her? Und da hatte man Anfang der 2000er, als das Thema in Deutschland so wirklich richtig Fahrt aufgenommen hat, nicht super viel Auswahl, was über so Faschingsbedarf hinausging. Und wiederum, Faschingsbedarf größtenteils halt auf möglichst billig, möglichst viel, möglichst schnell optimierte Produktionsprozesse. Da war also viel Polyester und anderer sehr hautschädlicher Kram dabei oder eben Kram, der sehr schnell in Flammen aufgeht. Und das hat sich super stark gewandelt. Da gibt's halt heute ein Ökosystem, so dass man, wenn man auch für geringes Geld, sich ein gutes Starter-Set an Kostümen zusammenstellen kann. Und also von der rein materiellen Ebene, glaube ich, ist die Einstiegsbarriere mittlerweile ziemlich machbar. Man kriegt auch sehr viel Secondhand auf eBay und Co., wenn man einfach nur für kleines Geld mal reinschnuppern will. Am ehesten sehe ich momentan die Einstiegsbarriere in der Informationsbeschaffung. Wie fange ich überhaupt an? Was brauche ich alles? Wo ist eine gute Startstation, um das Thema kennenzulernen? Und wer sind vielleicht andere Spielende, die Lust haben, mich daran zu führen?
Hau mal raus. Also wie also hast du da? Hast
und
du
ganz
da
kurz, Infos? Die Polyester-Lagerfeuersituation, die hört sich so an, als ob sie auch schon mal passiert ist. Also hattest du so Larifari gesagt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die schon sehr oft passiert ist. Ich lab jetzt erst seit 6 Jahren ungefähr. Mir ist es noch nicht passiert, dass jemand vor mir Flammen gefangen hat. Aber die Warnungen, die man in vielerlei LARP-Foren und ähnlichem liest, implizieren, dass das kein unbekanntes Problem ist, sage ich mal.
Okay, bevor wir dann, warte doch, dann lass mich noch eine Frage vorschieben, bevor wir mal echt so über dieses How-to und wo kann man sich angeben von mir und wie funktioniert das eigentlich? Zieh mal kurz die Brücke zu deinem Job.
Genau. Genau, also ich habe dieses Hobby dann parallel mit Twitch letztlich kennengelernt und das war eigentlich die meiste Zeit relativ isoliert voneinander. Auch durchaus by Design, denn das Hobby ist mit Absicht ein extrem offlines Hobby, während mein Job bei Twitch dann natürlich ein quasi nur digitaler Job war. Und über die Jahre habe ich dann mehr und mehr Leute kennengelernt, bin eben auch tiefer eingestiegen in die Infrastruktur dahinter. Und da gab es eben einen Eventveranstalter mit dem Namen Burgschneider, der dann 2018, 2019, glaube ich, die größte internationale LARP-Event-Reihe übernommen hat als Hauptveranstalter, die Realms of Mythodia, wie sie heute heißen. Das sind also die Veranstaltungen, die man als Mythodia-Cons kennt. Und dort habe ich eben nach und nach das Team kennenlernen dürfen, habe mehr und mehr rausgefunden, was sie so machen und in welche Richtung deren Geschäft auch geht. Und der Hauptteil des Geschäfts von Burgschneider war eigentlich die Kostümherstellung. Die sind der Hersteller von so den qualitativ hochwertigsten Einsteiger und auch fortgeschrittenen Kleidungsstücken, die man momentan im LARP-Markt so kaufen kann. Und als ich dann bei Twitch so mein fünftes Jahr in das sechste und das sechste dann ins sechseinhalbte Jahr verwandelt hat, wurde mir dann eben mehr und mehr klar, ich habe jetzt sehr viel lernen können in diesem Job, aber ich bin auch an einem Punkt angekommen, wo ich innerhalb der Rolle, die ich da bekleidet habe im Partnerships-Team, jetzt erstmal keine neuen Skills mehr direkt lernen werde. Oder zumindest nicht mehr diesen Sprung in den nächsten Jahren machen werde, den ich in den ersten zwei Jahren bei Twitch gemacht habe, in meinen eigenen Skills und auch in meinen Zielen, was ich alles so kennenlernen wollte. Also war mir dann so langsam klar, dass ich eigentlich eine neue Herausforderung will. Und da kam dann so ein bisschen wieder der Callback zum Anfang. Eigentlich wollte ich wieder Videospiele entwickeln gehen und gerne was in die Producer-Projektmanagement-Schiene machen. Aber dann hatte ich ein paar Calls mit den Leuten bei Burgschneider und die meinten so, hey, wir haben gerade so große Kooperationen ans Land gezogen mit Dungeons & Dragons und mit Warhammer und auch mit anderen noch nicht disclosebaren Partnern. Da bräuchten wir eventuell demnächst mal Hilfe, das Marketing-Team ein wenig zu sortieren und vielleicht projektmäßig ein wenig Power quasi dahinter zu bringen. Hättest du denn Lust? Und so ergab es sich, dass ich Lust hatte. Und zwei, drei Monate später war dann der Wechsel quasi komplett. Und ich bin dann bei Burgschneider hauptsächlich für ihr Kostüm-Business und für so die anderen Units da dran, die spezifisch nichts mit LARP zu tun hatten, oder mit den Events an sich eingestiegen, um da das Marketing-Team zu führen und Projekte und Prozesse umzusetzen.
Also seid ihr auch so eine Anlaufstelle, von der du gerade gesprochen hast?
Das auf jeden Fall. Einer der deklarierten Ziele auch von Burgschneider ist es, dass wir versuchen, LARP so einsteigerfreundlich wie möglich zu gestalten und an neuen Initiativen und Wegen zu arbeiten, wie man das Hobby leicht erleben kann, ohne dass man sehr viel Vorwissen braucht oder das Glück, jemanden zu kennen, der schon LARPt. Denn das ist, wie die allermeisten neuen LARPer momentan reinkommen ins Hobby. Die haben mal von einem Freund gehört und dann haben sie ein zweites Mal gehört und denken sich, boah, das ist schon irgendwie interessant. Und wenn sie dann das dritte Mal davon gehört haben, dann sind sie so, okay, was brauche ich denn? Ich komme jetzt mit.
Das hört sich ein bisschen nach Magic an, Chris. Irgendwann kommt man nicht mehr drumherum. Aber um mal den Einstieg mal aus eurer und deiner Sicht dann zu erklären, wie glaubt ihr denn, bekommt man da möglichst derzeit den einfachsten Einstieg rein, ohne dass man über Freunde sozusagen geworden ist?
Genau. Wir haben letztes Jahr als Testpilot eine Beginners Experience angeboten. Das Conquest of Mythodea ist das weltgrößte singuläre LARP-Event. Da hüpfen mittlerweile bis zu 12.000 Leute drauf rum. Ist also echt massiv von der Skala her. Und dort haben wir letztes Jahr mit der Beginner Experience quasi einen Einsteiger-Bundle geschnürt gehabt. Da ist alles dabei gewesen von, du bekommst von uns ein Zelt hingestellt, wo du drin unterkommen kannst. Du bekommst von uns eine Anfängergewandung quasi zusammengestellt, inklusive Waffe, die du für die Con dann benutzen kannst und danach dann auch behältst. Und du wirst quasi direkt angeschlossen an eine unserer Nichtspielerfraktion. Da gab es die Crimson Sails Company. Das ist so eine piratige Händlerfraktion. Und du spielst da einfach mal als angeheuerter Seemann oder Händler oder in irgendeiner Form da affiliated quasi mit. Und die haben den Vorteil, die stehen zwischen all den verschiedenen Fraktionen unserer Spielwelt, kommen da super viel umher. Und die haben letztlich dort mehrere Tage lang die Leute ans LARP rangeführt. Da gab es, bevor es ins Spiel reingeht, Workshops. Was ist überhaupt LARP? Wie spiele ich einen Kampf aus? Wie kämpfe ich auch sicher? Aber auch, wie reagiere ich in einer dramatischen Szene? Was kann ich machen, wenn mich jemand so in Anführungszeichen bedroht, wenn mich jemand überfällt quasi in der Stadt, während ich unterwegs bin? So viele, viele kleine Facetten, wo man, wenn man völlig ohne Kontext reinkommt, vielleicht gar nicht intrinsisch weiß, wie mache ich das denn jetzt im LARP? Das sind so Dinge, die da behandelt werden.
Habe ich eine Frage zu. Ich war auf der Kaktus und da gab es Panel halt zu Pen and Paper.
Ja.
Und ne, da gibt es ja diese unterschiedlichen Spielkonzepte, dann haben auch einige Leute ihre eigenen Konzepte entwickelt, was ich ja schon krass finde. Aber dann wurde auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie man sich halt verhält. Ne? Also, weil man möchte auch möglichst respektvoll dann auch mit dem Game Master umgehen und so, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber wie viele Leute haben denn so eine Hürde, dann in Character zu sein? Weißt du, also ist das nicht initial erstmal so die Reaktion, ey, das ist ja voll albern oder das ist ja voll bescheuert? Oder kommen die Leute auch wirklich schon und sagen, nee, ich hab da Bock drauf, ich bin einfach in Rolle? Weil ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, die Rolle nicht zu brechen.
Ich glaube, es hängt super davon ab, was man für eine Vorerfahrung mit dem Thema Rollenspiel schon hat. Viele Leute, die bei uns neu anfangen, haben in irgendeiner Form schon mal Kontakt damit gehabt. Also haben entweder schon mal Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt, haben vielleicht schon mal im Theater gespielt, sind in der Musical-Szene unterwegs gewesen, haben also schon mal die Grundannahme, Rollenspiel ist cool und nicht peinlich, schon mal irgendwie gebucht bei sich. Generell ist LARP oder auf LARP reisen und dort existieren, sage ich mal, ist ein großer Aufwand. Also das macht man vermutlich eher nicht mal so aus der Hüfte heraus spontan, weil man gerade nichts Besseres zu tun hat, sondern man ist da halt schon 5 Tage committed, da zu sein. Man kann natürlich auch eher fahren, wenn es einem wirklich gar keinen Spaß macht. Aber auch bei den Beginner-Experiences waren dann eben Leute dabei, die schon so weit waren, dass sie sagen, okay, ich will jetzt ins LARP rein. Ich will mir das jetzt wirklich mal direkt aus der Nähe anschauen. Die Hürde ist aber auf jeden Fall da. Und ich glaube, wenn man vollkommen aus der Kalten in dieses Hobby oder sich für dieses Hobby interessiert oder es mal betrachtet, dann sieht das sicherlich von außen schon ein wenig albern aus. Es passieren auch sehr viele Szenen unterwegs, die, wenn man die jetzt einfach auf Video schauen würde und sich den Originalton davon anhören würde, man sich denkt, okay, da wurde gerade eine ganze Menge Unfug erzählt und das war jetzt nicht cool und cinematisch. Aber diese Momente, wenn man dann im Spielfluss drin ist, merkt man die eigentlich gar nicht so doll. Das ist, man nimmt dann auch eine andere Perspektive an und sieht auch mit einem sehr wohlwollenden Auge über Kram hinweg. Denn klar, letztlich, wir sind da alle keine professionellen Schauspieler. Mit einigen Ausnahmen. Wir haben auch teilweise professionelle Schauspieler da, die uns dann alle unter den Tisch spielen. Aber genau, das wohlwollende Auge des LARPs hilft einem auf jeden Fall auch über diese Startschwierigkeiten hinweg. Also eigentlich braucht man auf LARP keine Angst davor haben, nicht gut genug zu sein oder seine Rolle nicht krass genug performen zu können. Denn wir versuchen eigentlich immer alle mit dem wohlwollendsten Blick quasi einander zu betrachten und die Charaktere als das zu bespielen, als was sie geschrieben sind. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will einen kompetenten Magier spielen und auch in dieser Rolle dann wahrgenommen werden und dann in einer Szene verhaspelt er sich dabei, wie er gerade versucht, ein magisches Ding zu erklären. Wenn das offensichtlich nicht eine Rollenspielszene war, also wenn das kein Ding ist, mein Charakter hat sich jetzt gerade verhaspelt und deswegen passiert jetzt gleich was, sondern ich war gerade einfach nur selber sehr nervös in dem Moment, dann sind das Dinge, da wird einfach drüber hinweggeguckt und weitergespielt. Also ja, die LARP-Community ist sehr supportive, was das angeht und versucht sich gegenseitig immer sehr hochzuspielen, nennen wir es. Also einander wichtig erscheinen zu lassen, denn dann ist der ganze Kram auch cooler.
Also, Chris, willst du als Erster oder?
Ja, ich hab noch mal eine Frage, die dann jetzt zurückgeht zum Game Design. Du hast jetzt gesagt, also ihr habt ja eine Serie, die ihr geschaffen habt. Das ist ja quasi dann ein Universum.
Genau.
Also, wie baut man das? Und vor allem, vielleicht total dumme Fragen, ne, für Leute, die LARPen. Aber was, also gibt's halt irgendwie ein Ziel? Also spielt ihr immer Szenarien, wo es um eine Mission geht, die geht dann ein Wochenende. Und nach diesem Wochenende ist das dann auch abgehandelt. ne, oder ziehen sich auch, hast du dann so Brücken, die du baust über, weiß nicht, ein ganzes Jahr, weißt du, wo eine Story so nach und nach wie in Episoden aufgebaut wird. Also ich habe jetzt viele Fragen, ne, aber wie sieht das dann aus mit NPCs? Wie wird das supported? Wie wird das, also kannst du einfach mal erklären, wie das wirklich funktioniert? Weil ich stelle mir das unheimlich komplex vor. Und wie viele Leute sind denn eigentlich dann auch da?
Ja, also es ist ein sehr komplexes Hobby, das auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, ja, mindestens so komplex wie Konzerte zu organisieren. Fangen wir mit der Spielwelt an. Die ist letztlich geschrieben, also bei Mythodea, die hat eine sehr lange Vorgeschichte. Mythodea ist jetzt schon im 20. Jahr seiner Existenz. Sprich also, die Menge an Material, die dafür geschrieben wurde, ist halt gigantisch. Da gibt es riesige Mengen an Hintergrundlore, an Charakteren, die mal existiert haben, auch an Dokumenten, die geschrieben wurden, die noch irgendwo herumflattern. Aber generell, wenn man eine neue LARP-Welt kreiert, ist das eigentlich wie das Erschaffen von einer neuen Welt für einen Roman oder für ein Pen-and-Paper-Spiel ganz ähnlich. Man überlegt sich halt bestimmte Dinge, aber was man immer noch zusätzlich überlegt, ist, man soll es nicht nur erzählen können, man soll es auch darstellen können. Das heißt also, idealerweise erschafft man sich jetzt keine Spielwelt, in der eigentlich überall Kristalle in der Luft herumschweben, wenn man irgendwo auf einem Feld labt, keine Kristalle in der Luft rumschieben kann. Das ist halt dann einfach eine Grenze der Vorstellungskraft, die man idealerweise nicht dadurch bricht, dass man das eine schreibt und erzählt, aber dann nur das andere darstellen kann. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ ähnlich. Man überlegt sich, was für eine Art von Welt will ich spielen? Was sollen die zentralen Themen sein? Was sollen die zentralen Struggles sein, die man betrachten soll? Also ist das vielleicht ein eher glückliches Adventure, wo es viel um Entdeckung und das Kennenlernen von neuen Personen gehen soll? Oder ist es eher grimdark, wo es um das Konfrontieren mit den zentralen Ängsten der Menschheit gehen soll? Da gibt es eine riesige Bandbreite. Und in Mythodea ist jetzt der Fall, das ist ein sehr breit gefächertes Spektrum, was man da alles erleben kann an Formen von Geschichten. Es ist ein High- bis Mid-Fantasy-Mittelalter-Setting, in dem aber alle möglichen Settings zusammenlaufen. Also die Spielwelt ist quasi an so einem Übergangspunkt verschiedener Sphären. Und die meisten der Charaktere, die auf Mythodea spielen, kommen auch aus anderen Fantasy-Universen. Also mein Charakter beispielsweise stammt aus The Elder Scrolls. Der ist in Skyrim in Winterfeste zur Akademie gegangen, hat da seinen Magierabschluss gemacht und ist dann nach Mythodea gekommen. Aber da gibt's auch Leute, die kommen aus dem Witcher-Universum, da gibt's Leute, die kommen aus dem Herr-der-Ringe-Universum. Diese Hintergründe verlieren dann mit der Zeit an Bedeutung, aber die sind so ein bisschen ein guter Guide für den Anfang, wo man sich dran festhalten kann. So, mein Charakter hat so ein paar Dinge, die er erzählen kann, weil er sie weiß. Aber sobald man auf der Spielwelt dann ankommt, übernehmen eher die Geschichten, die man wirklich auf den LARP-Veranstaltungen übernehmen, dann den Charakter. Und genau, wir spielen eine Kampagne, sprich also eine, linear oder nicht linear, aber eine zusammenhängende Geschichte, die sich über die Zeit immer weiterentwickelt. Und tatsächlich ist es so ein bisschen eine Kombination von den beiden, was du angesprochen hast, Chris. Einerseits spielen wir auf einem bestimmten Event ein bestimmtes Ziel. Sprich also bei den größeren Schlachten-Cons, wo es auch wirklich darum geht, dass große Mengen NSCs gegen große Mengen Spieler auch Schlachten schlagen. Dort geht es meistens um irgendeine Form von militärischem Ziel, was erfüllt werden soll. In der Spielwelt von Mythodea gibt es so die Siedlerfraktionen. Das sind wir, die Spieler, die quasi auf diesen Kontinent gekommen sind und ihn neu besiedeln. Und dann sprechen wir meistens von den Verfemten. Das sind bestimmte Widersacher, die sich, also beispielsweise haben wir den Untod. Das ist so eine relativ Standard, wie man es sich vorstellt, mittelalterliche Version von Zombies und Untoten und Nekromanten. Wir haben auch die Skagen, das ist so eine nordische Fraktion, die so ein bisschen blutmagische Wikinger quasi darstellen. Und die sind halt unsere Gegner. Und gegen die versuchen wir bestimmte Siege zu erringen oder wir versuchen denen, also bestimmte Sachen, die die gerne machen wollen, zu vereiteln. Und darum ist dann meistens irgendwas zentriert. Auf der letzten Veranstaltung, wo ich jetzt war, wollte der Untod beispielsweise einen alten Heiligen quasi wiederbringen, der seit Jahrtausenden in einem Sarkophag weggesperrt war. Und jetzt wollten die aber die Komponenten zusammentragen, damit der wieder auferstehen kann, damit sie einen neuen mächtigen Streiter in ihren Reihen haben. Und wir Siedler sind dann hinterhergereist, um zu sagen, hey, wie wär's, wenn ihr das einfach nicht macht? Und das haben wir sie gefragt, indem wir sie mit dem Streitkolben verhauen haben. Genau. Und diese Story an und für sich ist aber eingebettet in eine größere Narrative, die sich dann meistens über mehrere Jahre hinweg erstreckt. Also gerade haben wir quasi den Beginn eines neuen Kapitels aufgemacht, wo es sehr um Garvan, den Knochenkönig des Untods, geht. Also da ist ein neuer Anführer der Untotenfraktion quasi gerade erstanden oder auferstanden. Und der führt jetzt gerade seine Pläne aus. Und wir sind so im ersten Drittel seiner Pläne und versuchen erstmal gerade rauszufinden, was will der denn wirklich und wie können wir ihn aufhalten. Und da bettet sich quasi diese letzte Con ein. Aber jede weitere Con, die jetzt folgt, hat immer irgendeinen Bezug dazu, was die größere Narrative macht.
Wie viele Leute kommen zu so einer Kampagne?
Habe ja schon erwähnt, das Conquest ist so das Größte. Da sind so 12.000 Leute da und davon sind so 8.000 ungefähr Spieler. Und also ich will mal so sagen, 2.000 bis 3.000 sind NSCs und der Rest sind dann so Händler, die vor Ort mit dabei sind oder also Personal, was mithilft, das Event zu organisieren. Auf den kleineren Events, die wir jetzt noch haben, wir haben so eine Diplomatie-Con, die ist in 2 Wochen, da kommen meistens so 1.000 bis 2.000 Leute und das nächst kleinere quasi ist dann so mit 800 Leuten unterwegs. Das sind aber schon die Großcons. Das viel üblichere, um zu LARPen, sind eigentlich privat veranstaltete Cons oder Cons von so kleineren LARP-Vereinen und die drehen sich dann meistens im Bereich von so 80 bis 200 in dem Bereich. Da ist man dann schon gut beschäftigt, als so kleine Hobbygruppe sowas zu organisieren.
Aber, okay, also ich bin weggeblasen von den Zahlen. Ne? Und ich finde selbst so 80, 100 Leute finde ich schon viel. 200 sowieso. Aber wer koordiniert das? Weißt du, wer koordiniert dann auch die Charaktere und die Handlungsstränge? Ich war gerade bei euch auf der Seite. Hier, Ranger, sign me up, ne? Foto gesehen, finde ich geil. Aber wer koordiniert das jetzt? Also ich komme jetzt dahin, ich sage, ey, ich habe jetzt Bock, irgendwie einen Ranger zu spielen. Und ich habe ja schon einen Teil in einer großen Story. Jetzt kann ich ja nicht losgehen und irgendeinen Quatsch erzählen. Ich kann jetzt nicht sagen, yo, ich habe den Nekromanten getroffen und ich habe keine Ahnung, ich habe gesehen, der hat da hinten was versteckt, was er ausgraben will. Weil es muss ja schon irgendwie auch in das Gesamtkonstrukt passen. Ne, das heißt, wie wird denn überhaupt sichergestellt, dass sich auch die Einzelpersonen in diesem Riesenkonstrukt nicht irgendwie, weißt du, verheddern oder dass sie da kompletten Mist erzählen oder dass sie einfach die Story, die ihr eigentlich habt, kaputt machen. Also, weißt du, wie koordiniert man diese Masse an Leuten?
Ja, das ist, wo die hohe Kunst des Hobbys letztlich drin liegt. Die allermeisten Veranstaltungen arbeiten mit Spielleitern und haben irgendeine Form von Plotschreibern oder Plotregie im Hintergrund sitzen. Die Organisatoren dieser Events haben meistens eine geteilte Aufgabenstellung. Die eine Hälfte kümmert sich um die Logistik, also physisch Objekte auf die Fläche bringen, dafür sorgen, dass genügend Sanitäranlagen da sind, dafür sorgen, dass Schlafplätze da sind, dafür sorgen, dass die Zeltflächen ausgemessen sind und Leute dann da ihren Platz finden, um ihr Zelt aufzubauen. Und die andere Hälfte kümmert sich dann um die Koordination des eigentlichen erlebbaren Contents sozusagen. Die Plotschreiber sind meistens im Vornherein damit beschäftigt, sich so, je nachdem, wie groß die Con ist, 2 oder 60 Plotstränge auszudenken. Also auf dem Conquest sind da 12.000 Leute, die gerne was zu tun hätten. Da sind dann halt meistens parallel 60 Handlungen oder sowas am Laufen. Crazy. Die sich dann halt so in so 2, 3 Hauptstränge irgendwie wieder zusammenfinden zum Schluss, damit das alles connected bleibt. Auf so einer kleineren Con, wenn du jetzt so, keine Ahnung, mit 20 Leuten was machst, gibt's wahrscheinlich eine Haupthandlung und vielleicht noch irgendwie eine Nebenhandlung, die da vorgeschrieben ist. Und im Laufe dieses Plot-Prozesses wird dann quasi ausgeschrieben, okay, das ist die generelle Story, die wir erzählen wollen. Also keine Ahnung, eine unserer Fraktionen verändert sich in irgendeiner Form und nimmt einen neuen Aspekt an. Und das soll die Spieler überraschen. Dann wird also überlegt, gut, wie stellen wir das in Szenen zum Schluss dar? So ein bisschen wie wenn man einen Roman schreibt und man sich überlegt, das ist jetzt mein generelles Theme. Wie breche ich das denn jetzt auf Kapitel runter, in denen was passiert und wo dann am Ende des Kapitels der Ausgang ein anderer ist als davor? Und im LARP funktioniert es halt so, dass man meistens szenisch denkt und sich überlegt, was sind denn die konkreten Momente, die wir möchten, dass Spieler die erleben und dann beeinflussen können. Also diese Ausgänge werden auch meistens zugeschrieben, dass sie ergebnisoffen sind. Und was brauche ich denn, um es darzustellen? Entweder halt Props, weil Leute mit irgendeinem Artefakt interagieren sollen oder weil sie durch irgendeinen Dungeon durchkriechen sollen, dann müssen die gebaut werden. Oder aber durch NSCs oder auch durch GSCs, das sind gesteuerte Spielercharaktere. Sprich also Charaktere, die eigentlich zu Spielern gehören, die aber für bestimmte Momente quasi eine NSC-Rolle übernehmen und dann einen bestimmten Zweck erfüllen sollen, den ihnen von den Plotschreibern quasi mitgegeben wird. Und da hast du dann eben teilweise Sprechrollen, die also einen bestimmten, entweder wirklich einen bestimmten Text haben, den sie auswendig lernen und dann da präsentieren sollen. Das ist aber mittlerweile eher unüblich. Oder eben einfach nur eine Rolle, die eine bestimmte Agenda bekommt und dann gesagt bekommt von der Orga, das ist das Ding, was du erreichen willst, das sind die Mittel, die du zur Verfügung hast. Triff dich mit den Spielern an dem Location, wo du sein sollst und bring rüber, was du rüberbringen sollst. Und genau, das ist im Grunde genommen alles, was wir zur Verfügung haben. Wir haben Leute, die so ein bisschen Guidance geben und eben bestimmte NSCs, die entweder die großen Antagonisten sind oder die den Spielern vielleicht helfen sollen als hilfreiche Taverneninhaber oder Händler oder Magier, die dort mit vor Ort sind, die die Spieler so ein bisschen auf den Weg führen sollen und so ein bisschen die Informationen vermitteln. Oder da geht auch ganz viel über In-Time-Texte. Naja, wir sprechen von In-Time, wenn es um in der Handlung integrierte Sachen geht, und von OT oder Out-of-Time, wenn es um halt Sachen gibt, die der realen Welt entspringen. Und die das sind alle Mittel, die wir haben. Das heißt, wir müssen uns, damit individuelle Spieler in ihren Rollen gut bleiben und uns nicht den Plot sprengen, wie wir es gerne nennen, da müssen wir einfach darauf vertrauen, dass die Leute das Gespür dafür haben, was passt denn in die Handlung rein und was nicht. Generell ist eigentlich der Maßstab immer das, Sachen, die von den Regies geschrieben werden, kannst du nicht einfach umerzählen. Außer du hast mit der Regie gesprochen und da ist alles klar. Denn letztlich wird die Regie immer die Hoheit darüber behalten müssen und den Überblick auch, was machen denn ihre NSCs und was sagen ihre NSCs auch. Das heißt, du kannst, also idealerweise gehst du nicht einfach rum und erzählst, ja, ich habe vorhin mit dem Untot gesprochen, die finden uns alle cool und die kämpfen auch jetzt nicht mehr mit uns. Der zweite Vorteil, der dazukommt, ist, dadurch, dass LARP ein Hobby ist, wo du mit sehr vielen Leuten gleichzeitig spielst, wird eine einzelne Person auch nicht sehr viel Schaden anrichten können. Denn die meisten Leute werden dann so ein bisschen eine Richtung schon gespürt haben, um die es auf der Con geht. Und wenn dann halt jemand was völlig Abgefahrenes erzählt, werden die meisten Leute halt sagen so, hast du getrunken? Was ist mit dir los? So, das kann so nicht passiert sein. Da musst du dich irgendwie geirrt haben. Also da ist auch so eine gewisse soziale Accountability quasi vorhanden, dass man gegenseitig so ein bisschen sich auch einpfercht, wenn man zu doll über die Stränge schlägt. Aber tatsächlich ist das mir bisher überhaupt nicht untergekommen, dass jemand wirklich so sehr freigedreht hat, dass das die Erfahrung des Labs beschädigt hat, sage ich mal.
Ich habe mehrere Themen. Einerseits, das eine ist Faszination fürs Lab. Und ich habe gerade versucht, so ein paar Dinge zusammenzubringen. Cosplay ist das eine, klar. Die Faszination gibt es auch schon ewig lang. Und es ist immer noch ein Markt, der auch immer noch in meiner Welt total am Anfang ist. Gefühlt zumindest. Ne? Natürlich gibt es da ganz viele Menschen, die schon extrem viel intensiv Zeit und tolle Dinge gemacht haben. Ich habe das Gefühl, dass es aber noch so viel Unentdeckte oder so viele Menschen, die sich damit vielleicht noch identifizieren würden. LARP hört sich für mich genauso danach an. Und ich hatte jetzt gerade so eine kurze Brücke Richtung, ich denke irgendwie an GTA Roleplay so ein bisschen. Und wo kommt die Faszination der Menschen her, in Rollen zu schlüpfen, vielleicht aus dem Alltag zu schlüpfen und da zu spielen. Wenn ihr Lust habt, dass wir darüber mal sprechen, das würde mich mal interessieren, was deine Meinung, Flips, auch dazu ist. Denn die Faszination, die ich da immer miterlebe, das hat mich schon öfter mal zu dieser Frage gebracht auch, ne? Und ich finde es halt total beeindruckend und auch, ja, es macht halt mega Bock, das zu hören auch, ne? Also bin ich ganz ehrlich.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, damit sprichst du eigentlich das, also für mich zumindest, das wichtigste Thema am LARP an. Nämlich genau, was bringt dieses Hobby überhaupt zum Ticken? Und warum ist es so ein krasses Ding? Denn was ich euch versprechen kann, ist, ihr werdet wahrscheinlich keinen LARPer treffen, der das aktiv macht und sagt, ich mache das nur ein bisschen. Da gibt's eigentlich nur ganz oder gar nicht. Ich glaube, die Faszination an Rollenspiel allgemein beginnt erstmal damit, dass es eine Herausforderung ist, die man selten hat. Also so im Alltag, klar, man trägt irgendwie so Rollen mit sich rum und verhält sich unterschiedlich in verschiedenen Settings. Aber das macht man, glaube ich, eher aus Not, als dass man das aus Spaß macht oder weil man da besonders sich gerade mit beschäftigen möchte. Aber in Pen-and-Paper-Rollenspielen oder dann eben später auch in LARP oder auch im Cosplay-Bereich hat man so ein bisschen den Freifahrtschein, sich neu zu erfinden. Alle Leute gehen davon aus, dass das, was als nächstes von dir geäußert werden wird, nicht eins zu eins das ist, was du wirklich denkst oder wer du glaubst zu sein, sondern du hast die Freiheit, zu erzählen, was du möchtest und zu erkunden, was du möchtest, eine Art von Person zu werden, auf die du mal Lust hast zu erkunden. Und für mich war das beim Pen and Paper immer, da war zu viel Abstraktion für mich drin. Pen and Paper findet halt entweder am Tisch oder mit digitalen Tools statt. Und man ist von seinem Charakter und der Spielwelt trotzdem noch eine feste Ebene weit entfernt. Man steckt nicht selber drin, man ist nicht selber in einer Umgebung, die so aussieht wie das, was man gerade erzählt. Man muss sehr viel Vorstellungskraft dafür ausbringen. Und als ich dann das erste Mal gelabt habe, war diese Barriere halt weg. Und diese Sache, die mir dann beim Pen and Paper immer eher schwer gefallen ist, nämlich so eine wirkliche Immersion zu bekommen und zu verstehen, wie denkt denn ein anderer Mensch, der diese andere Geschichte hinter sich hat als ich, jetzt wirklich über diese Situation, in der er gerade steckt, das war beim Lab auf einmal ganz leicht. Denn da war, egal in welche Richtung ich geschaut habe, die Welt eine andere. Und meine Freunde, mit denen ich da unterwegs bin, waren andere Personen. Ich habe teilweise mit Leuten zusammengelabt, die OT keinerlei, also keinerlei böse Intention in sich tragen, die einfach die liebsten, herzlichsten und auch teilweise schüchtersten Menschen der Welt sind. Aber sobald es in Time geht, wären die arrogantesten Säcke der Welt und spielen da halt einen tyrannischen Magokraten, der halt alle Leute, die schlechter sind in der Magie oder Gott bewahre, keine Magie haben, halt als absoluten Abschaum betrachten. Und diese Unterschiede sind halt so gigantisch gewesen. Also das hat mir so die erste Welle an Faszination mit dem Hobby besorgt, zu sehen, was für einen Freiraum man sich damit schafft, um zu erkunden, was dann draußen noch so geht. Und in den letzten 2-3 Jahren habe ich auch gemerkt, was das auch für mich dann außerhalb des Spiels für einen Unterschied gemacht hat. Denn dieser Freiraum, sich neu zu erkunden und eine andere Perspektive einzunehmen und dafür auch von anderen Leuten weder verurteilt zu werden, noch ist die Erwartungshaltung, dass du das performst, was du sonst jeden Tag performst, das ist eine unglaubliche Freiheit, die man da findet, um eben zu schauen, okay, ich möchte mir jetzt, also meinen neuen Charakter, den ich jetzt baue, den möchte ich mal mit Absicht weiter von mir wegbringen und Dinge bespielen, die ich sonst so im echten Leben nie machen würde. Und ich habe jetzt vor einem Jahr habe ich einen neuen Charakter angefangen, der mit Absicht so der offenste, freundlichste, geht auf jeden Fremden zu und will erstmal seine Geschichte hören, Charakter der Welt ist, was mir im echten Leben eher nicht so liegt. Also ich bin schon relativ sociable und kann auch gut auf neue Leute zugehen, aber nicht zu dem Degree, wie ich diesen Charakter angelegt habe. Und das war meine Herausforderung an mich selber. Probier mal, schau mal, was passiert. Und auf Labs hast du dann halt den Vorteil, die Leute, die da sind, erwarten, dass weirder Scheiß passiert. Und die judgen dich auch nicht dafür, dass weirder Scheiß passiert. Das heißt, wenn du dann halt mal in so eine Konversation reinrauschst und die andere Person kommt da nicht so richtig mit klar, ist das okay. Aber manchmal triffst du auch neue Leute und die steigen voll drauf ein. Und dann hast du ein Erfolgsgefühl, weil du gemerkt hast, wow, ich habe das gerade ganz anders gemacht, als ich es jemals anders machen würde. Aber was daraus entstanden ist, hat mich richtig glücklich gemacht. Vielleicht kann ich hier eine kleine Lektion für mich selber draußen mitnehmen, dass ich vielleicht einige der Ängste, die ich hatte, offener mit Leuten umzugehen, gar nicht mal unbedingt so haben brauche. Weil im Durchschnitt wird es trotzdem alles okay. Und diesen Raum sich zu schaffen, das ist, glaube ich, dann, wenn man so den Einstiegsschock, sage ich mal, von LARP dann überwunden hat und man dann so langsam Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, was macht mir denn Spaß an LARP, welche Form von Charakteren möchte ich mal erkunden, da gehen ganz, ganz viele Türen auf, um solche Sachen zu erkunden.
Ich finde es halt so beeindruckend, weil man aus der Comfortzone rauskommt, ohne aus der Comfortzone rauszukommen. Und das ist natürlich, um sich persönlich weiterzuentwickeln, absoluter Traum, weil man dann seine Ängste besiegt, ohne sie so wirklich besiegen zu müssen. Ne?
Geil. Ganz genau.
Ganz du bist genau. Halt in der Sandbox, ne? Ja. Also, du kannst Dinge ausprobieren und wenn die gar nicht funktionieren, dann kannst du es einfach wieder lassen und keiner nimmt es dir krumm. Oder wenn es halt geil ist, kannst du es halt mitnehmen, wenn du möchtest. Also ich finde halt, ich finde das unheimlich faszinierend. Vor allem, ich finde ja das ja so krass, dass diese Welt ja, wir sprechen von Immersion und so ist das ja. Jetzt habe ich so ganz operative Fragen dazu. Ne? Also, keine Ahnung, wie sprecht ihr zum Beispiel? Mhm. Und Also ich habe drei kurze Fragen, aber fangen wir damit mal an. Also wie spricht man eigentlich? Oder werde ich dann doof angeguckt, wenn ich jetzt nicht in eine andere Sprache abdrifte?
Ja, also ich glaube, die meisten Leute fangen tatsächlich einfach nur an, mit im normalen deutschen Duktus zu sprechen. Man vermeidet natürlich auch da schon möglichst moderne Worte und ja, halt Sachen zu erwähnen, die gar nicht reinpassen oder halt Slang, der heutzutage aktiv ist. Aber das passiert auch immer wieder mal. Also auch da dreht einem dann letztlich keiner einen Strick draus, da ist sehr viel Wohlwollen da. Aber mit der Zeit sind die meisten Leute dann doch eher auf einem Kurs unterwegs, wo sie nach und nach dann ihren Wortschatz versuchen zu erweitern und umzustellen und ein bisschen blumigere Sprache zu benutzen. Auch sehr, sehr charakterabhängig natürlich, ne? Also ich spiele jetzt einen adeligen Barden, der natürlich eine sehr gute Ausdrucksweise hat und sich auch Mühe damit gibt, wenn zu Hofe irgendwas geschieht, sich dann sehr formell auszudrücken. Aber es gibt eben auch Charaktere, die spielen halt Hafenschläger. Und die sprechen dann halt mit so einem leichten Hamburger Platt und so ein bisschen Mittelalterkram reingemischt, aber halt hauptsächlich in Kraftausdrücken. Mhm. Also da ist die Bandbreite extrem groß und es ist recht entspannt.
Gehen wir mal in die Kneipe. Wir gehen jetzt in eure Taverne.
Ja.
Wie bezahlt ihr? Total bescheuerte Frage vielleicht, ne? Aber wie sieht so ein Währungssystem im Lab aus?
Ja, total. Also, da gibt's ein bisschen Unterschied. Es gibt eine IT-Währung, das ist meistens Kupfer, Silber, Gold in verschiedenen Prägungen. Und damit wird meistens dann in-time gehandelt. Heißt also, es gibt bestimmte Leute, die bieten dir quasi dafür, dass du denen, also nicht wertlos, die Münzen kosten so 20 Cent das Stück, aber dafür, dass du denen diese Münzen gibst, geben die dir irgendwas zurück. Das sind dann halt meistens kleine Sachen. So, jemand backt vor der Con Snacks und du kannst dir halt für Kupfer da einen Snack holen. Für den meisten Tavernen, die auch dann richtig offiziell auf den Cons stehen, da arbeiten wir meistens mit Wertmarken. Da gehst du also mit Euro-Geld hin und holst dir da einen, also es gibt meistens, entweder gibt es so Holzstöcke, auf denen dann abgezeichnet wird, wie viel du ausgegeben hast, oder es gibt kleine vorgedruckte Karten, wo abgestempelt wird. Also ganz normale Wertbons im Grunde genommen. Und damit kannst du dir dann die Veranstaltung über Getränke holen, oder es gibt ein Kreditbuch, wo du quasi einen 20er hingibst, dann wird das da eingetragen und dann kommst du hin und sagst dir eine Nummer und kriegst dann dafür Getränke. Genau. Oder es gibt auch ab und zu nette Seelen, die einfach sagen, hey, ich hab Bock da drauf, eine Taverne zu bespielen, und bei mir kann man sich für Kupfer ein Bier holen. Das ist dann aber halt von Leuten, die einfach Lust auf dieses Spiel haben und auch die Ressourcen haben, um da eben solche Getränke zu kaufen und dann für Spielgeld quasi rauszugeben.
Ihr brecht das ja abends nicht auf. Also ich stelle mir jetzt einfach wirklich vor, wir gehen jetzt mal irgendwie, wir sitzen ja gerade zu viert in der Aufnahme, wir gehen zu viert in die Taverne. Ne, jetzt, also wir trinken auch gemütlich ein. Fällt es den Leuten dann schwieriger, in Rolle zu bleiben, wenn da irgendwie Alkohol fließt? Und ich habe es richtig verstanden, also ihr brecht auch über Nacht nicht. Ne? Also es ist nicht so, dass du sagst, so, 22 Uhr ist Schicht, jetzt gehen wir alle ein trinken und morgen geht's um 8 weiter.
Genau. Also auch da ist super unterschiedlich nach den Lab-Veranstaltungen. Da gibt es auch verschiedene Formate, die das anders machen. Aber in den allermeisten, die ich bisher kennengelernt habe, ist quasi durchgängig IT vom Start der Veranstaltung bis wir wachen am Sonntagmorgen auf und müssen unsere Zelte abbauen. Aber es ist jetzt nicht so streng, dass man in jeder Situation 100% die ganze Zeit IT bleibt. Es gibt auch mal Situationen, die müssen geklärt werden. Da geht man dann kurz OT, weil das entweder organisatorisch ist oder irgendeine Sache ist nicht so gut gelaufen oder jemand braucht mal einen Sunny, weil doch mal sich irgendjemand verletzt hat. Oder beispielsweise in unseren eigenen Zelten. Da sagen wir auch meistens, da ist auch OT quasi, weil da sitzen die Leute auch mal mit dem Handy, weil sie irgendwas checken müssen, oder man unterhält sich mal schnell über eine Sache, wie man fortfahren möchte. So. Aber ja, generell ist auch durch die Nacht hindurch weiter IT, und auf den allermeisten Lab-Events, wo es irgendwie eine Taverne gibt, findet man auch zu jeder Zeit aktiv labende Leute, auch morgens um 5. Entweder sind die schon wieder wach oder noch nicht aus der Taverne rausgekehrt. Genau, aber ja, genau, in so einer abendlichen Tavernenszene unterhält man sich dann eigentlich auch die ganze Zeit weiter in Character. Und anstatt dass man halt über Geschichten erzählt, was hast du denn letzte Woche auf der Arbeit gemacht, halt über die letzten Abenteuer oder über die Ziele, die man gerade verfolgt, oder über ein Gerücht, was man gehört hat.
Gibt's ein Zeichen für IT und OT? Also wenn ich jetzt sage, boah, ich habe jetzt halt gerade den Baden gesehen, ich habe aber gerade jetzt eine wichtige Frage, sage ich einfach, hey, kurz OT, und hau dir an den Kopf, was ich sagen will. Also weißt du, Wie koordiniert man das denn?
Es ist sehr witzig, dass du diesen Begriff verwendest, Christian. Das ist so ein bisschen das Meme unter Laperkreisen. Jetzt mal kurz OT. Das ist so ein verhasster Satz, den will man nie hören.
Wir bieten das gleich.
Ja, genau. Das ist das Schlimmste. Tatsächlich, ja, wenn man die Arme vor sich verkreuzt oder die Hände vor sich verkreuzt, dann heißt das quasi, ich muss ihm mal kurz was Ernstes sagen oder was vom außerhalb vom Spiel sagen. Aber versucht man das zu minimieren, wenn es jetzt nicht wirklich unbedingt in diesem Moment sein muss, versucht man die Leute nicht aus dem Spiel rauszureißen. Wenn es wirklich sein muss, dann am besten geht man an die Seite, damit man die anderen Leute nicht so stört. Und wenn man halt irgendwie Sachen hat wie, hey, ich würde gern Kontakt halten und so weiter, das spart man sich bis zum Abbautag. Da hat man noch mal Zeit, da müssen Leute über Stunden ihre ganzen Zelte wieder zusammenpacken. Da findet man sich dann und kann Kontaktdaten austauschen. Genau. Aber da gibt's auch wieder einige Leute, ist es wichtiger, dass die ganze Zeit so 100% immersiert sind und die sind richtig wütend, wenn man das aufbricht. Andere Leute wie ich, mir ist es meistens egal. Ich will nur eine gute Zeit haben und das kann ich haben, egal ob ich in Rolle bin oder nicht.
Ich feiere das total ab, ehrlich.
Ich feiere es auch total ab und ich bin ein Mensch, der, wenn er in ein Thema reinkommt, richtig drin ist. Ich glaube, ich wäre tatsächlich ein relativer Hardliner hier in der LARP-Community, muss ich mir wahrscheinlich gestehen. Weil wenn, dann möchte ich auch richtig drin sein, weil ich fühle das richtig. Wenn man sich auf eine Welt einlässt, dann will man auch ganz drin sein. Und dann, deswegen die Fragen sind auch gut, ne? Wie bezahlt man und so weiter, dass man auch wirklich dann drin ist, finde ich richtig, richtig nice. Deswegen, also fantastisch. Wie sind die besten Wege jetzt, wenn man in das Thema reinkommen möchte, Kontakt aufzunehmen? Also, ja. Ne, ich denke jetzt auch fairerweise erstmal an dich. Klar, jetzt habe ich hier direkt eine naheliegende Connection, aber wenn ich auch irgendwie an Bundesland denke, ich jetzt mal ganz stumpf, ich bin aus NRW, der andere ist aus Berlin, etc. pp. Wie wäre jetzt so der next way to go?
Ja. Also meine generelle Empfehlung momentan, das ist ganz uneigennützig und auch, weil ich gar nicht für die Firma arbeite, aber wirklich ist meine ernsthafte Empfehlung momentan, wäre tatsächlich, sich mal die Mythodea-Events anzuschauen. Das Ding an LARP ist, das ist leider ein Umstand, den wir noch nicht haben verändern können, LARP ist sehr Facebook-zentrisch, weil Facebook das richtige Toolset hat, um sich für dieses Hobby zu connecten. Das hat diese Gruppen, das hat Veranstaltungen, das hat einen persistenten Feed. Und es ist sehr schwierig, das irgendwo anders alles in diesem Paket zu bekommen. Aber idealerweise sucht man sich auf Facebook eine der Mythodea-Gruppen und schreibt da einfach rein, hey, ich bin neu hier, ich würde gern mal LARPen, kann mir jemand helfen? Und innerhalb einer Stunde wirst du 20 Leute haben, die da reinkommen und sagen, hey, ja, wir haben eine Gruppe, so, wir können die Kostüme leihen, alles kein Problem, lass uns mal connecten. Und dann wirst du dazu getextet bis zum Ende. Denn was wir brauchen, ist neues Blut, die ganze Zeit. Das Hobby ist immer in diesem Prozess.
Also ist das so inklusiv? Ist das, also, weil das klingt jetzt auch, wir haben das ja in der letzten Folge gehabt, also für uns gestern, für alle, die das jetzt hören, letzte Woche, diese inklusiven Spaces, ne, wo jeder einfach so sein kann, wie er möchte, solange er niemandem wehtut. Ist das der Vibe, der da auch herrscht?
Auf jeden Fall. Also ich habe das Hobby insgesamt als sehr, sehr freundlich aufgenommen für, egal aus welchem Hintergrund man kommt, egal wie erfahren man mit LARP ist. Es ist auch insgesamt ein sehr queer-freundlicher Space, den ich so erlebt habe, was mir als queere Person sehr zugute gekommen ist. Und ja, also ein Safe Space für im Grunde genommen fast jeden Walk of Life, den man sich vorstellen kann. Und ja, die Einstiegshürde wird einem aktuell extrem leicht gemacht, weil die Leute eben neue Leute begeistern wollen. Und wir haben mittlerweile den Luxus, dass die meisten Leute haben so viel Inventar angehäuft, dass es ein leichtes ist, noch eine Person irgendwo mit unterzubringen.
Ich muss auf die Zeit gucken, aber ich habe die Frage jetzt völlig verpeilt, die muss ich dir noch stellen. Was hat das mit dem Bett auf sich?
Ja, wir bauen ein Kunst- und Kulturzelt jetzt auf dem Jenseits der Siegel, auf der Diplomatie-Con in 2 Wochen. Und da wird quasi Musik drin vorgetragen, da wird Poesie drin vorgelesen werden und da ist eine große Liegefläche drin, so mit Wasserpfeife und ein paar Getränken, die man sich da holen kann. Und das Bett, das ist so ein bisschen unser Centerpiece. Denn man kann zwar gut auf dem Boden sitzen, aber entweder ab einem bestimmten Alter oder ab einer bestimmten Dauer, die man auf dem Boden gesessen hat, ist das halt einfach nicht mehr super bequem. Und da habe ich so ein altes Bett jetzt abgestaubt bei Kleinanzeigen, was wir jetzt so als große Chaise-Lounge-Liege-Sofa umgestalten. Und das haben wir jetzt so auseinandergesägt, dass die beiden Kopf- und Fußenden zu so Bars umgeklappt sind, sodass man da seine Getränke draufstellen kann. Genau, aber das wird so ein bisschen unsere Abhängen-Area, wo dann Musik und Kultur stattfindet.
Mega.
Ey, es war ein Fest und ich habe das Gefühl, wir haben vorher noch darüber gesprochen, wir machen die zweite Folge ein bisschen kürzer, ganz ehrlich, hätten wir jetzt nicht ein bisschen Zeitdruck, habe ich das Gefühl, würden wir, also wir sind schon eh wieder knapp bei einer Stunde und wir hatten schon eine Stunde 10 beim letzten Mal. Wir hätten hier wahrscheinlich noch eine halbe Stunde länger machen können, wenn hier nicht so harte Anschläge im Nachgang sind. Es war uns beiden, also Chris und mir und wahrscheinlich Johannes aus dem Off, auch ein Fest, Flips, dich heute wieder mit dabei zu haben. Geiles Thema, sehr geil aufgeladenes Thema, sehr positives Thema und du hast auch gesagt, die Inklusivität, also das fühlt man, alleine wie du davon erzählst und ich hätte mich sehr gewundert, wenn es anders als das gewesen wäre.
Ja, wir also, sehen das ja vor allem auch.
Ja.
Also wir sehen dich ja, während du darüber sprichst und ich meine das vollkommen ernst, ne? Ich feiere das halt richtig hart.
Ja,
ja, freut deswegen mich, kommt vorbei, also ganz ohne Spaß, wenn ihr Lust habt, schreibt mir, machen wir, easy.
Chris, dann müssen wir dann, wenn, dann machen wir es zusammen. Wenn, dann machen wir es zusammen.
Also anschau, ich hab da gar keinen Stress mit.
Ja, also ich, die Erfahrung mitzunehmen, ich liebe neue Erfahrungen, ehrlicherweise. Von daher, ich bin grundsätzlich offen dafür, wenn wir da eine vernünftige Zeit finden, wo wir das beide hinkriegen, wäre ich da wirklich, also wirklich am Start. Das war ja wirklich ernst. Weil die Zeit rennt, Flips. Trotzdem, erstmal vielen, vielen Dank nochmal. Wen würdest du denn mal einladen wollen für uns hier in unserem Podcast? Wenn du die Chance hättest, jemanden vorzuschlagen.
Ja, ich wusste, dass die Frage kommen würde, deswegen bin ich top vorbereitet. Zwei Leute, glaube ich, die für euch super spannend wären, mal mit denen zu sprechen. Das eine ist der Markus Böhm, das ist unser Geschäftsführer von der Burgschander Group. Der hat einen sehr spannenden Werdegang. Der hat als Besitzer von einem Spielladen in Frankfurt angefangen und leitet jetzt halt eins der größten internationalen Kleidungs- und Lab-Unternehmen überhaupt. Der kann euch eine ganz andere Perspektive auf das Hobby und auf das Umfeld geben. Und Dominik Faltin, das war mein Manager die letzten 3 Jahre bei Twitch, hat auch extrem viel Medienhintergrund und ist ein großartiger Konversationalist. Also einfach nur, um mit ihm zu sprechen schon, würde ich euch raten, den hier reinzuholen, denn er ist einfach lustig und sehr passion-driven, sehr leutefokussiert und hat sehr viele coole Stories. Das sind gute Leute für euch.
Ich hoffe, du kannst Johannes die Kontakte teilen, beide. Das würde uns sehr freuen.
Und vielleicht ein gutes Wort einlegen.
Ja, und noch ein gutes Wort einlegen.
Auf jeden Fall.
Wir wünschen dir eine fantastische Woche noch, auch allen, die gerade zuhören. Schön, dass ihr zugehört habt, heute hier im Spielekeller 116, 2, also 117 sozusagen, in der Doppelfolge mit Flips. Euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Macht's gut. System Shutdown.